Wer bist du denn und was machst du?
Ich bin Hanna Nieder und ich arbeite bei der Frieger Sozialberatung, Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit. Wir sind ein Verein, der sich vor 40 Jahren gegründet hat, um Menschen, die von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind, zusammenzubringen und sich darüber auszutauschen. Und mittlerweile sind wir eine Sozialberatungsstelle. Das heißt, wir klären Menschen, die von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind, über ihre Rechte auf und helfen bei der Kommunikation mit den Ämtern.
Ich habe dich heute eingeladen, weil wir über die kommenden Reformen von CDU und SPD, was die Sozialleistungen angeht, sprechen wollen. Und da wollte ich dich einmal erstmal fragen, was ist denn das jetzige Bürgergeld und wie unterscheidet sich das von dem vorangegangenen Hartz IV?
Also Hartz IV oder auch Bürgergeld sind dann beide Grundsicherung für die Arbeitssuchende, so nennt sich das. Und Grundsicherung bedeutet eben, dass die Miete und ein bestimmtes Existenzminimum übernommen wird. Das ist gerade für eine alleinstehende erwachsene Person sind das 563 Euro plus dann die Miete. Und beim Hartz IV stand eben vor allem dieses Fördern und Fordern und Hauptsache in Arbeit bringen im Vordergrund. Es wurde dann auch entsprechend sanktioniert, das heißt ein Teil von dem Geld gekürzt, wenn man eben nicht nach den Regeln des Jobcenters spielt, wenn man zum Beispiel Arbeit ablehnt. Und mit der Einführung des Bürgergelds sollte es da einfach eine Verbesserung geben im Sinne zu mehr Vertrauen, also dass eine Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet, dass mehr qualifiziert wird, dass geschaut wird, was brauchen denn die Menschen und dass nicht direkt gedroht wird mit Sanktionen.
Jetzt haben wir die Koalitionsverhandlungen haben wir ja noch nicht gestartet, aber die ersten Sondierungen gibt es ja schon Ergebnisse und Friedrich Merz hat im Nachhinein dann angekündigt, dass es einen vollständigen Leistungsentzug dass ein vollständiger Leistungsentzug bei Menschen, die in dieser Grundsicherung sind, möglich sein soll. Ist es dann, kurz im Vorhinein, ist es dann so ein bisschen so eine Rückkehr zu diesem Hartz-IV-Modell?
Ja, das könnte man so sagen, dass quasi sowohl durch diese Totalsanktionen, die dann möglich sein sollen, aber auch durch andere Vorschläge einfach so dieses Vertrauen wieder weggenommen wird. Im Moment war es dann so im Bürgergeld oder gerade ist es so, dass höchstens sanktioniert werden darf bis zu 30% von dem Regelsatz und an die Miete darf gar nicht rangegangen werden. Und mit diesen Totalsanktionen wird das natürlich dann wieder zunichte gemacht. Und das bedeutet eben grundsätzlich, selbst wenn ich nicht von so einer Totalsanktion betroffen bin, natürlich mehr Stress, mehr Druck. Ich habe immer die Angst davor, es könnte was passieren. Und das ist natürlich für das Vertrauensverhältnis, was ich vielleicht haben sollte, um vielleicht auch Probleme meinem Arbeitsvermittler oder Vermittlerin anzuvertrauen, ist es natürlich auch schwierig, wenn ich immer denke, okay, diese Person könnte mir auch meine Leistungen kürzen.
Ist es denn zielführend, dass Leute Angst haben vor so kompletter Armut, dass sie überhaupt gar kein Geld mehr haben für dieses, es wird ja mal davon gesprochen, dass Menschen faul sind und Menschen nicht in Arbeit gehen wollen und eben in dieser sozialen Hängematte dann hängen. Ist es denn die komplette Streichung von diesen Sozialleistungen, ist das überhaupt zielführend?
Nein, das ist überhaupt nicht zielführend. Da gibt es verschiedene Studien dazu. Zum einen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ist es, glaube ich. Die haben herausgefunden, dass eben durch Sanktionen wird einfach, das führt dazu, dass Menschen vielleicht schneller in Arbeit kommen, aber dafür in weniger qualifizierte Jobs, weswegen sie dann unter Umständen trotzdem auf Leistungen angewiesen sind, entweder auf Bürgergeld, aber vielleicht auch auf Wohngeld. Und eine andere Studie vom Verein Sanktionsfrei sagt auch, dass es vor allem dazu führt, dass Menschen mehr Stress haben oder auch krank werden. Und wenn Menschen krank werden, sind sie natürlich auch nicht in der Lage, sich dann einen Job zu suchen und stehen im Arbeitsmarkt vielleicht gar nicht mehr zur Verfügung.
Das hat, also du hast es auch vorhin schon im Vorgespräch angesprochen, es soll wieder so einen Vermittlungsvorrang geben. Was ist denn das Ziel davon?
Ein Vermittlungsvorrang, das bedeutet im Prinzip, dass Arbeit vor jeglicher Qualifizierung steht. Also wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der Sprachbarrieren hat, der nicht gut Deutsch spricht, dann ist es im jetzigen Bürgergeld möglich, dass dann gesprochen wird, okay, wir machen erstmal einen Sprachkurs und dann schaut man nach der Arbeitsvermittlung oder jemanden, der vielleicht keine Ausbildung hat, dann zuerst zu schauen, wir bilden dich aus. Vermittlungsvorrang bedeutet dann aber das Gegenteil davon. Das heißt, es ist egal, welche Qualifikation ich habe, ich werde direkt einfach in jeden Job gesteckt. Wenn man es ganz konsequent durchdenkt, könnte es sogar bei jungen Menschen sein, die gerade die Schule abgeschlossen haben, dass da gar nicht geschaut wird, okay, sollte man die jetzt qualifizieren, sondern erstmal in Arbeit bringen, egal um welchen Preis.
Also es wird ja immer viel von diesem Fachkräftemangel gesprochen. Bringt man damit wieder, also dass da vor allem Menschen fehlen, die diese Jobs ausüben, die qualifiziert sind, vielleicht nochmal expliziter, löst man damit dieses Problem, von dem alle sprechen, parteiübergreifend?
Nein, das Problem kann man damit dann natürlich nicht lösen, weil wenn ich jemanden in jeden Job irgendwie dränge, dann geht es da um, also nicht um den Fachkräftemangel, sondern eben um Aushilfsjobs oft, was dann auch für die Menschen bedeutet, die sind dann vielleicht nach 2-3 Monaten sind die wieder im Jobcenter und die werden nicht dazu beitragen, dass wir das den Fachkräftemangel beseitigen. Und da wäre es eben total sinnvoll, mehr auf Qualifizierung zu setzen.
Hm. Vielleicht da auch nochmal zur Einordnung, was ich ganz interessant finde, ist, dass es weniger offene Stellenangebote gibt, als es Menschen gibt, die arbeitssuchend sind. Also das ist, dieser Fachkräftemangel ist ja real, aber in anderen Jobangeboten ist es ja, also in anderen, im nicht qualifizierten Arbeitsmarkt ist es ja nicht so.
Ja, und von den Menschen, die überhaupt im Bürgergeld sind, sind ja auch nur weniger als ein Drittel überhaupt arbeitssuchend. Ich denke, das ist auch immer ganz wichtig zu sagen, wenn wir es über das Bürgergeld sprechen, auch wenn das eben eigentlich eine Grundsicherung für Arbeitssuchende ist, da sind auch dann entsprechend die ganzen Haushalte mit drin. Das heißt, es sind auch 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche, die gar nicht in Arbeit vermittelt werden können. Dann sind da Menschen, die gerade Care-Arbeit leisten, die aufgrund dessen, dass sie Angehörige pflegen oder auf Kinder aufpassen, gerade gar nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und ja, entsprechend ist natürlich dieses Vorurteil von faulen Arbeitslosen auf allen Ebenen falsch, weil das sind zum großen Teil nicht mal Arbeitslose und faul, um nochmal auf den Aspekt von den Totalsanktionieren, Totalverweigerern zu kommen, das sind 0,4%, bei denen das der Fall sein würde von allen Menschen im Bürgergeld.
Was ich da auch nochmal ganz interessant finde, es wird ja quasi nur über Menschen gesprochen, die überhaupt nicht mehr arbeiten wollen und eben im Bürgergeld hängen. Wie geht es denn Menschen, die als sogenannte Totalverweigerer bezeichnet werden? Also sind es überhaupt Menschen, die arbeiten können oder wird es dann nur so ein Strohmann aufgebaut?
Ich denke, da stehen natürlich immer ganz verschiedene Aspekte dahinter, warum jetzt jemand eine Arbeit verweigert. Das ist ja erstmal so, dass jede Arbeit zumutbar ist. Das heißt, es wird nicht geschaut, was habe ich denn für eine Qualifikation, sondern einfach nur grundsätzlich kann ich mich da bewerben. Und dann sind auch relativ lange Pendelzeiten von 3 Stunden zum Beispiel inbegriffen. Und ich denke, das trifft dann oft auch Menschen, die vielleicht sich nicht informieren können darüber, was sind denn wichtige Gründe, um das abzulehnen, die sich nicht sprachlich gut ausdrücken können, die dann unter Umständen ihre Post liegen lassen, weil sie vielleicht andere Probleme haben oder Angst davor haben, die Post zu öffnen, die deswegen dann vielleicht Arbeit ablehnen. Das klingt ja sehr aktiv, dieses Ablehnen, aber ich glaube, in vielen Fällen ist das dann eher passiv, dass da einfach vielleicht versäumt wird, einen Brief zu öffnen. Und eben nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist ein ganz, ganz geringer Teil der Menschen im Bürgergeld. Das sind 0,4% von 5,5 Millionen, bei denen wirklich dieser Begriff Totalverweigerer zutreffend ist. Also von dem, dass die wirklich die Arbeit ablehnen. Nicht, dass ich den Begriff ansonsten unbedingt gut finde, eben für Menschen, die wahrscheinlich und multiple Problemlagen haben.
Mhm. Was muss man, also wie lange muss man denn Jobangebote ablehnen, um da in diese Kategorie gesteckt zu werden?
Also derzeit ist es so, dass eben so eine Staffelung es gibt von diesen Sanktionen. Eben wenn ich einmal einen Job ablehne, dann 10%, wenn es mehrfach vorkommt, dann 20 und dann 30. In den Sondierungspapieren heißt es jetzt erstmal mehrfach einen Job abgelehnt. Was da jetzt im Konkreten stattfinden wird, können wir noch nicht sagen, zumal es ja auch Urteile vom Verfassungsgericht gibt, dass sowieso Totalsanktionen eigentlich gar nicht rechtlich zu zulässig sind, weil eben es sich um ein Existenzminimum handelt. Und ein Existenzminimum ist ein Menschenrecht und das darf nicht sanktioniert werden.
Wir hatten es, oder du hast gerade schon Menschen angesprochen, die zwar Bürgergeld jetzt gerade noch momentan beziehen, aber trotzdem arbeiten gehen. Warum sind Leute, die arbeiten und ja auch einfach in einem Job sind, warum sind die auf Sozialleistungen angewiesen?
Das kann verschiedene Probleme haben, Hintergründe haben. Zum Beispiel kann es eben sein, dass die in einem Job sind, der nicht so gut bezahlt ist und entsprechend einfach das Geld trotzdem nicht reicht, um über dieses persönliche Existenzminimum zu kommen. Das ist natürlich die Chance oder die Gefahr, dass das so ist, größer, wenn ich zum Beispiel Kinder habe, weil eben dann das Existenzminimum höher ist und ich es vielleicht mit einem Gehalt schaffen müsste, mich und meine Kinder zu ernähren. Und da könnte man natürlich an solchen Stellen auch ansetzen, dass es für die Kinder zum Beispiel Verbesserungen gibt, dass nicht Menschen aufgrund dessen, dass sie Kinder haben, da in die Armut geraten. Hohe Mieten sind natürlich ein Problem. Wie gesagt, das Existenzminimum setzt sich aus diesem Regelsatz und der Miete zusammen. Wenn meine Miete in der Stadt, in Freiburg kam jetzt gerade irgendwas raus, ist auch ein WG-Zimmer schon 600 Euro im Schnitt kostet. Ja, wenn ich für meine Miete dann vielleicht für zwei Personen schon über 1000 Euro zahlen muss, dann ist auch, wenn der Job einigermaßen okay bezahlt ist, reicht das vielleicht einfach nicht mehr aus, um meine Lebenskosten zu decken.
Was ich da interessant finde, was sollte denn da das Ziel sein? Sollte das Ziel sein, dass die Menschen keine Sozialleistung mehr beziehen müssen? Oder sollte das Ziel sein, dass diese Menschen komfortabler Sozialhilfen beziehen können? Also welchen Weg sollte man da gehen?
Das ist eine spannende Frage. Im Prinzip denke ich, sollte es eigentlich so sein, dass wenn jemand arbeitet, Vollzeit oder fast Vollzeit oder eben das nicht möglich ist aufgrund dessen, dass ich mich um Kinder oder Angehörige kümmere, dass ich dann gar nicht auf Leistungen angewiesen sein muss. Aber wenn es vielleicht doch der Fall ist, weil noch nicht alle Problemlagen irgendwie gelöst sind, die es da gibt, ja keine passenden Kita-Angebote oder guter MieterInnenschutz, dann sollte natürlich so ein Zwischenziel sein, dass es einfach sehr leicht ist und zugänglich für die Menschen, diese Sozialleistung auch anzunehmen. Beim Kinderzuschlag, was zum Beispiel so eine Leistung ist für Menschen, die nicht im Bürgergeld sind, aber ein geringes Einkommen haben, ist es derzeit so, dass nur 30% der Leistungsberechtigten überhaupt diesen Kinderzuschlag beziehen, weil das anscheinend eine sehr unbekannte Sozialleistung ist.
Was macht es mit Leuten, wenn man weiß, dass man arbeitet und vielleicht auch Vollzeit arbeitet, aber trotzdem eine Sozialleistung beziehen muss? Wie, du kriegst es ja wahrscheinlich schon auch mit, wie geht's denn Menschen?
Ja, das ist natürlich für viele eine sehr unangenehme Situation, so dieses Gefühl zu haben, es reicht nicht. Und dann es ist natürlich auch ein doppelter Stressfaktor. Ich muss einerseits arbeiten und trotzdem muss ich irgendwie noch diesen Kontakt mit dem Jobcenter haben, der dann tatsächlich manchmal stressiger ist, als wenn ich gar nichts verdiene, weil wenn mein Einkommen schwankt, dann muss ich denen das immer rückmelden. Dann habe ich vielleicht zu viel Geld von denen bekommen. Dann gibt es wieder eine Rückzahlung, die ich aber nicht habe, weil so viel Geld habe ich dann auch nicht. Und gleichzeitig sind sie aber gesellschaftlich trotzdem ja mit den ganzen Vorurteilen irgendwie konfrontiert. Ah ja, die Bürgergeldempfänger, diejenigen, die Almosen beziehen, die unseren Sozialstaat irgendwie ausnutzen. Und da irgendwie das alles gleichzeitig zu handeln, das ist schon eine große Herausforderung.
Würde denn, also die kommende Große Koalition hat ja auch eine Mindestlohnerhöhung zumindest geplant auf 15 Euro ab 2026. Da wurde gesagt, man kann sich vorstellen, dass das dann passiert. Würde so eine Mindestlohnerhöhung so eben solche Probleme angehen?
Grundsätzlich ist eine Erhöhung des Mindestlohns auf jeden Fall ein sehr wichtiges und sinnvolles Tool, um das anzugehen. Allen Menschen wird das einfach nicht helfen, weil es unter Umständen trotzdem zu wenig ist, eben wenn die Miete zu teuer ist, wenn ich noch Kinder versorgen muss, dann auch mit einem erhöhten Mindestlohn kann es einfach sein, dass ich entweder gar nicht Vollzeit arbeiten kann oder dass auch eine Vollzeitarbeit immer noch nicht reicht, um unabhängig vom Jobcenter zu sein.
Es geht ja auch immer wieder, gibt ja immer wieder diese Rhetorik, auch von rechter Seite und auch von der CDU, dass sich Arbeit wieder lohnen muss. Was muss denn wirklich getan werden, dass eben Arbeit sich wieder lohnt? Was ist damit gemeint?
Also zum einen möchte ich erstmal aus meiner Perspektive ganz klar sagen, dass ich finde, jeder Mensch, unabhängig ob er arbeitet oder nicht, hat ein Anrecht auf ein Existenzminimum, auf eine Menschenwürde. Aber um dieses Problem dieses Lohnabstandsgebot, wie sich das dann auch nennt, zu lösen, da wäre natürlich es sinnvoll, es gibt Freibeträge im Bürgergeld derzeit auch, wenn man arbeitet, ja, dass man dann insgesamt doch ein bisschen mehr hat als jemand, der nicht arbeitet, aber da einfach dran zu gehen, zu schauen, die zu erhöhen und eben einfach diese anderen Leistungen, die kleine Einkommen unterstützen, auch nochmal zu verbessern, dass eben jemand, der arbeiten geht, dann auch unter Umständen eine andere Unterstützung als das Bürgergeld bekommt und damit auch besser dasteht.
Warum bringen Leute das, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt, also dass Löhne niedrig sind, dass Leute, die arbeiten, eben auch in die Sozialleistung fallen, warum bringen die das mit anderen Bürgergeldempfängern in Verbindung? Also warum wird das in Verbindung gebracht?
Ich denke, das ist einfach gerade so die Debatte, die überall medial ist. Ja, es wird pauschal auf Bürgergeldempfänger irgendwie geschaut und zwar sehr, sehr negativ. Da fehlt es einfach an Solidarität mit Menschen, die einfach wenig Geld haben und sehr hart von Inflation und so weiter betroffen sind. Und ich denke, es wird zu wenig eben darauf hingewiesen, wie viele Menschen da eben drin sind, die gar nicht arbeitsfähig sind und wie das dann nochmal ein sehr viel geringerer Teil von denen wirklich diese Menschen sind, die auch nicht kooperieren.
Es wird ja auch immer wieder darüber gesprochen, dass Menschen dieses Bürgergeld nutzen und gleichzeitig schwarz arbeiten. Ist da was dran, dass es den Sozialstaat irgendwie belastet?
Jein, also das ist im Prinzip ähnlich wie mit den Totalverweigerern. Es gibt das, es gibt Sozialleistungsbetrug, was die Agentur für Arbeit da für Zahlen nennt. Das ist so ein Bereich von vielleicht 3% der Bürgergeldempfängerinnen, wobei das auch nur die erstmal ein Verdacht entspricht. Da haben wir auch öfter Menschen in der Beratung, wo es dann darum geht, naja, die haben vielleicht vergessen, irgendwas zu melden oder es ist auf dem Postweg verloren gegangen. Das heißt, auch diese Zahlen kann man erstmal kritisch sehen. Und wenn man eben die Gesamtmasse von 5,5 Millionen Menschen sieht, dann ist das nicht das große Problem, was wir haben. Ich sehe ein sehr viel größeres Problem. Auf der anderen Seite, das sind natürlich auch nur geschätzte Zahlen oder versucht Studien dazu zu machen, ist aber schwer zu erfassen, wie viele Menschen haben denn eigentlich Anspruch auf Bürgergeld und beanspruchen es gar nicht. Und das sind so ungefähr 40%. Das heißt, da stehen sehr viel mehr Menschen dem gegenüber, die das Geld gar nicht beantragen. Entweder weil sie es nicht wissen, aus Scham, die dann versuchen, irgendwie erstmal ihr Vermögen zu verbrauchen oder Verwandte oder Freundinnen zu fragen, ob die Geld leihen können und die dann, obwohl es ihnen zusteht, das Bürgergeld nicht beantragen. Und ich denke, das ist das größere Problem, das wir haben, was aber in diesen Sondierungsgesprächen einfach nicht vorkam, sondern da geht es darum, einfach zu schauen, wer nutzt diese Sozialleistung aus. Und das ist, denke ich, eine verdrehte Darstellung der Realität, die wir haben in Deutschland aktuell.